Deutschlandfunk. Der Tag.
Mich macht es wütend, wenn eine Kollegin so schamlos agiert, wenn es dieses kriminelle Verhalten gibt. Und das natürlich auch die Glaubwürdigkeit der ganzen Institution und ja auch dann meiner Glaubwürdigkeit als Parlamentarier ein Stück weit untergräbt.
Damit, dass so etwas passiert, dass Menschen sich möglicherweise bestechen lassen, noch laufen ja die Ermittlungen, wir können nichts mit Gewissheit sagen, damit haben wir wirklich beim besten Willen nicht gerechnet.
Zwei Stimmen aus dem Europaparlament, die Vizepräsidentin Katharina Barley aus dem Hause der SPD und Moritz Körner, Mitglied der FDP. Was die beiden Abgeordneten da so entsetzt, sind die gewaltigen Korruptionsvorwürfe gegen das Europaparlament, ausgerechnet die Institution, die sich als Hüterin von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit versteht, gerade auch gegenüber Staaten, die es mit Recht und Gesetz nicht immer so genau nehmen. Im Zentrum der Vorwürfe steht die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili. Gegen sie laufen Ermittlungen wegen Bestechung und Bestechlichkeit, wegen Einflussnahme aus einem Golfstaat, möglicherweise ist das Katar, sowie wegen Geldwäsche und Korruption. Eva Kaili und mindestens drei weitere Verdächtige sitzen deshalb in Untersuchungshaft. Was bisher bekannt ist und wie groß der Schaden für die Europäische Union noch werden könnte, analysieren wir gleich mit unserem Korrespondenten in Brüssel, mit Klaus Remme. Außerdem ein Gespräch über die deutsche Verkehrspolitik. Soll weiterhin und prioritär Geld in den Bau auch neuer Autobahnen in Deutschland fließen? Eine hochumstrittene Frage, nicht nur innerhalb der Ampelkoalition. Ich bin Barbara Schmidt-Matern und freue mich, dass Sie zuhören. Eva Kaili hat eine steile Karriere hingelegt. In ihrer Heimat Griechenland war sie zunächst eine beliebte Fernsehmoderatorin, bevor die sozialistische PASOK-Partei sie abwarb. Nach Stationen in Athen wechselte Kaili 2014 als Abgeordnete ins Europaparlament und da steht sie nun vor einem Scherbenhaufen. Die 44-Jährige ist aus ihrer Partei rausgeflogen und auch die sozialdemokratische Fraktion im Europäischen Parlament hat ihre Mitgliedschaft suspendiert. Außerdem hat Eva Kaili sämtliche Befugnisse, die sie als EU-Parlamentsvizepräsidentin hatte, verloren. Und das hier klingt jetzt wirklich nach einem schlechten Krimi. Bei Durchsuchungen in Brüssel am vergangenen Freitag wurden unter anderem 600.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Laut Medienberichten fand die Polizei in Eva Kailis Wohnung Taschen voller Bargeld. Über einen der größten Skandale, den die EU jemals erlebt hat, spreche ich jetzt mit unserem Europakorrespondenten. Hallo, Klaus Remme.
Grüß dich, Barbara. Hallo.
Klaus, bevor wir hier mit der Aufzeichnung begonnen haben, hast du mir eine E-Mail geschickt, hast geschrieben, lass uns das Ganze erstmal sorgfältig einordnen. Immerhin gilt die Unschuldsvermutung. Vieles ist offiziell noch nicht bestätigt. Das kann man, glaube ich, zur Stunde 14.36 Uhr am Montagnachmittag nicht oft genug betonen.
Ja, das ist wohl so. Und das war das ganze Wochenende über so. Und es war für mich wirklich eine ungewöhnliche Kluft zwischen dem, was die belgische Staatsanwaltschaft am Freitag offiziell bestätigt hat, nämlich Ermittlungen, Hausdurchsuchungen, die Beschlagnahmung von mehreren hunderttausend Euro Bargeld. Aber es wurden keine Namen genannt. Und das kam dann erst am Abend, als es klar wurde, dass es sich, und ich sage jetzt angeblich, aber so wie sich dieses Wochenende entwickelt hat, können wir davon ausgehen, dass das sicher ist, um Eva Kaili als eine der Verdächtigen handelt, der Vizepräsidentin einer von 14 im Europäischen Parlament. Und während ich am Freitagabend noch, na, wie wir gerne sagen, lange Finger hatte, dieses Thema anzugehen oder womöglicherweise am Samstag schon zu kommentieren, waren die Reaktionen von Politikern, von europäischen Institutionen, nicht zuletzt dem Europäischen Parlament, so stark, so aussagekräftig, dass man sich dieser Geschichte wahrlich nicht entziehen konnte.
Du sagst so stark, so aussagekräftig. Ist da den Europäern vor Ort in Brüssel der Schreck in die Glieder gefahren angesichts solcher Vorwürfe?
Ja, das ist ja bestimmt. Und wenn wir, und das war auch der Fall, ganz schnell einzelne EU-Parlamentarier hören, deutsche EU-Parlamentarier etwa aus den Reihen der Grünen, aber auch aus den Reihen der FDP, denen dieses Thema Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung sehr, sehr nah ist, dann konnte man diese Schockwirkung hören. dieses Europäische Parlament, das war lange stolz darauf, in Sachen Korruptionsbekämpfung auch in den Regeln, die dagegen vorgesehen sind, gegen Korruptionsversuchungen, immer stolz darauf, dass es da vorbildliche Regeln hatte. Das alles gilt es jetzt zu überprüfen. Aber es war interessant. Wir haben dann ja wenigstens dann seit gestern die Bestätigung, dass unter den 6 Verdächtigen 4 in Untersuchungshaft geblieben sind. Es gibt weitere Einzelheiten. Es gibt die Tatsache, dass sie Kylie offensichtlich auf frischer Tat ertappt wurde, denn sonst hätte ihre parlamentarische Immunität gegriffen, die kann nur vom Europäischen Parlament aufgehoben werden. Und da das nicht der Fall ist, im Moment jedenfalls, müssen wir davon ausgehen.
Dann lass uns ein bisschen stärker in die Vorwürfe mal eintauchen, das, was wir zur Stunde wissen. Vor allem ist die Rede davon bei den Vorwürfen, dass es offenbar den Versuch gab, mit Geldzahlungen, da ist ja von den Taschen voller Geld die Rede, Visaerleichterungen für einen Wüstenstaat, für einen Golfstaat im Gegenzug rauszuhandeln. Kannst du das ein bisschen genauer für uns erklären? Um diese und um welche anderen Gefälligkeiten geht es da?
Ja, ich glaube, es war jetzt nicht direkt das Geschäft Zug gegen Zug, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast. Ich glaube, dass die Bestechungsversuche des, und jetzt zitiere ich wieder die belgische Staatsanwaltschaft, Golfstaats, denn alle anderen Medienberichte, wenn auch übereinstimmend und aus vielerlei Richtungen reden von Katar, darauf zielten, generell Einfluss zu nehmen im Europäischen Parlament durch Bargeld, durch Sachgeschenke. Die Visaerleichterungen sind in der Hinsicht ein vielsagendes Beispiel dafür. Das können wir gleich durchdeklinieren. Aber in seiner Wucht ist natürlich dieser Skandal so gesehen, ich will nicht sagen beispiellos, aber Parlamentarier, die lange im Parlament sitzen, auch solche, die ehemalig im Parlament vertreten waren, haben Schwierigkeiten, sich zu erinnern, ob so etwas schon einmal vorgefallen ist. In den letzten Jahren sicherlich nicht. Und deshalb gibt es eben Reaktionen aus allen Richtungen, nicht nur aus dem Parlament. Ich will mal hier gerade Ursula von der Leyen, die Kommissionspräsidentin, zu Gehör bringen, die heute Mittag Folgendes sagte.
Die Vorwürfe gegen die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments sind sehr schwerwiegend. Und wir wissen, dass sie große Besorgnis auslösen mit dem Blick auf das Vertrauen, das die Menschen in unsere europäischen Institutionen haben.
Soweit Ursula von der Leyen am Ende einer Pressekonferenz zu einem ganz anderen Thema. Aber wir bekamen dann einen Vorgeschmack, Barbara, auf das, was möglicherweise dann ab heute Nachmittag, wenn die Abgeordneten zusammenkommen in Straßburg, bevorsteht, nämlich Fragen der Journalisten, zahllose Fragen und dieses Drängen der Journalisten, endlich Informationen zu bekommen. Die Pressesprecherin von der Leyen wollte die Pressekonferenz dann beenden. Hört mir zu.
I know that there were more colleagues who wanted to ask questions, but there will be several other press conferences. I'm sorry. I'm sorry, Oliver. This is not the way to organize a press conference here. I'm really sorry.
We have the president in the room. The president is capable of handling ad hoc questions.
Also Barbara, große Unzufriedenheit bei den Journalisten, auch wenn Ursula von der Leyen als Kommissionspräsident gar nicht im Zentrum dieses Skandals steht. Das zeigt, wie groß die Wissbegierde ist und die Ungeduld der Journalisten.
Ist das ein kluges Vorgehen jetzt? Die Fragen, die ja stellvertretend für die Öffentlichkeit jetzt die Journalistinnen und Journalisten stellen, dann einfach so abzuwürgen, wenn doch wirklich ein großes Informationsinteresse besteht?
Na, ich glaube, es ist Ausdruck dessen, dass die Kommission sich hier wirklich nicht in der richtigen Position wähnt, die Fragen, die ans Europäische Parlament gerichtet werden müssen, zu beantworten. So wie ja auch die Bundesaußenministerin eigentlich nicht zuständig ist, aber dennoch am Rande des Außenministertreffens diese Vorwürfe kommentiert hat, wollte Ursula von der Leyen das auch tun, aber dann sicher nicht weiter in die Materie einsteigen, bevor nicht zum Beispiel Roberta Metsola, die Parlamentspräsidentin, den dann ab heute Nachmittag in den Mittelpunkt rückt.
Mhm. Dann lass uns einmal auf die Clique der Festgenommenen schauen. Ich nenne sie bewusst Clique, weil sie bis auf Eva Kaili selbst alle die gleiche Staatsbürgerschaft haben, nämlich italienische Staatsbürgerinnen und Bürger sind. Um wen handelt es sich da, Klaus?
Es gibt private Verbindungen, es gibt, wenn man will, den gleichen sozialdemokratischen politischen Hintergrund. In jedem Fall wird klar, auch weil es sich um unterschiedliche Aufgaben dieser Personen handelt, dass wir davon ausgehen können, dass derjenige, der hier Einfluss nehmen wollte, wenn es denn Katar ist, dann ein Netzwerk treffen wollte. Da geht es neben Kylie um Parlamentsmitarbeiter, es geht um ihren Lebensgefährten, es geht um einen ehemaligen europäischen Abgeordneten, zwei Nichtregierungsorganisationen rücken ins Zwielicht und werden unter die Lupe genommen. Angehörige in Italien sind befragt worden. Also das ist etwa das Ausmaß dessen, was bisher bekannt ist. Die wichtige Frage aber natürlich ist, ist das alles? Ist Katar, wenn es sich um Katar handelt, der einzige Staat, der auf diese Weise versucht, im Europäischen Parlament Fuß zu fassen und Entscheidungen zu kaufen?
Nun muss ich gestehen, ich hatte den Namen Eva Kaili vorher noch nicht bewusst wahrgenommen. Natürlich ist sie qua Amt eine wichtige Figur als stellvertretende Präsidentin des Europaparlaments. Sind Sie denn oder Ihr Umfeld darüber hinaus politisch aufgefallen bisher?
Natürlich konzentrieren wir uns hier auf deutschsprachige Interviewpartner häufig. Da ist etwa Nicola Beer im Präsidium als Vizepräsidentin oder Katharina Barley von der SPD. Dass Eva Kaili einem da nicht geläufig ist, das ist, glaube ich, zu entschulden. Auffällig geworden ist sie dann eben rund um die Fußball-WM bei ihrer Rede am 24. November, wo sie anders als die politische Position ihrer sozialdemokratischen Fraktion geradezu leidenschaftlich die Reformen in Katar gewürdigt hat, ausgerechnet die umstrittenen Arbeitsreformen, den Mindestlohn. Und noch augenfälliger für mich war dann eben, wir berichten eigentlich seit gestern darüber, die interessante Abstimmung über Visaerleichterungen, du hast das Stichwort genannt, wo Eva Kaili mitgestimmt hat.
Ja, was wird denn jetzt aus diesen Visaerleichterungen für Katar? Sind die jetzt endgültig vom Tisch? Da läuft doch eine Frist aus.
Da läuft eine Frist aus, aber es ist völlig klar, dass sich hier eine Änderung ergibt. Die Umstände dieser Abstimmung am 1. Dezember, wo im Innenausschuss darüber abgestimmt wurde, sind noch nicht ganz klar. Sicher ist, dass Eva Kaili mitgestimmt hat, obwohl sie weder Ausschussmitglied war noch Stellvertreterin. Das ist an sich jetzt noch kein Hinweis auf irreguläres Verhalten. Jedes Parlamentsmitglied kann in einem Ausschuss abstimmen, aber eine solche Stellvertretung muss angemeldet werden. Und ich habe gehört, das ist nicht geschehen. Ich weiß auch von niemand, ganz im Gegenteil, ich weiß, dass niemand sie gebeten hat, in der Fraktion für sie abzustimmen und dass in der Abstimmung aufgefallen ist, dass es plötzlich eine Stimme zu viel gab. Katharina Barley hat es beim ZDF geschildert, Kaili habe sich praktisch in die letzte Reihe gesetzt, gar nicht zu erkennen eigentlich, da wo sonst nicht die Abgeordneten sitzen, hat sich praktisch versteckt, wie sie sagte, in dieser Ausschusssitzung, um ihre Stimme abzugeben. Das ist umso verwunderlicher, als dass die Abstimmung gar nicht umstritten war. Die war relativ eindeutig, da kam es hier nicht auf ein oder zwei Stimmen an. Völlig klar, dass eine solche Abstimmung in diesem Umfeld jetzt nicht den Ausschlag geben kann für Visaerleichterungen. Das heißt, entweder wird dieses Paket zurückverwiesen in den Ausschuss oder es wird gleich abgelehnt.
Klaus, wenn ich dir so zuhöre, das klingt schon wirklich nach Räuberpistole, sich da einfach in die letzte Reihe setzen und mit abstimmen. Ist aus deiner persönlichen Einschätzung heraus überhaupt schon erkennbar, wie sehr dieser ganze Skandal dem Europaparlament schadet und schaden wird?
Nein, das ist noch nicht absehbar. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft sind nicht abgeschlossen, aber auch im Europäischen Parlament, glaube ich, beginnt man jetzt sehr, sehr genau hinzuschauen, möglicherweise auch über das Parlament hinaus. Zur Eröffnung der Fußball-WM ist eine Delegation des Europäischen Parlaments nach Katar gereist. Neben Kaili war auch Vizekommissionspräsident Skinas mit dabei. Da wird man sicherlich noch einmal genau hinschauen, so wie man auf vieles jetzt ganz genau hinschauen wird. Ich sagte es, wenn es Katar gelingen kann, hier Einfluss zu kaufen, ist das möglicherweise auch bei anderen sagenhaft reichen Staaten, denen es nun wahrlich nicht auf ein paar hunderttausend Euro ankommt, der Fall gewesen. Da rückt dann das Thema Transparenzregeln in den Mittelpunkt. Ich sagte es, eigentlich sind die Abgeordneten der Auffassung, dass sie hier ganz gute Regeln haben im Europäischen Parlament. Aber Barbara, wir wissen doch alle, auf dem Papier steht das eine. Aber bei 25.000 Lobbyisten in Brüssel und einem Parlament, das aus über 700 Abgeordneten entsteht, kann man erahnen, was für eine Kontakt Dichte es gibt. Und selbst wenn auf dem Papier steht, dass diese Kontakte gemeldet werden müssen, zumindest für Abgeordnete in herausgehobener Position, und alle anderen Abgeordneten ermutigt werden, ermuntert werden, das zu tun, ist die Praxis eine ganz andere. Die Aufsicht mangelt, die Kontrolle mangelt, da gibt es große Lücken in der Regelgebung, insofern etwa, dass Drittländer ausgenommen sind, wie Katar. Oder aber wenn Länder sich durch eine Agentur vertreten lassen, gibt es schon wieder Lücken. Also da gibt es noch viel zu tun, wenn man es verbessern will.
Und all das, was du bis hierhin geschildert hast, ist natürlich Wasser auf die Mühlen genau derer, die der Europäischen Union sowieso grundsätzlich misstrauen, vom Raumschiff Brüssel sprechen. Wer könnte jetzt in Zukunft daraus Honig saugen, aus diesem Skandal?
Na, es ist ja ein unglaublicher Zufall, dass in einer Woche, in der tatsächlich Korruptionsbekämpfung im Mittelpunkt stehen sollte in Brüssel, dieser Fall auftaucht. Korruptionsbekämpfung aber in einem gänzlich anderen Zusammenhang. Denn wir wissen, es sind die entscheidenden Tage, wo die Mitgliedsländer der Europäischen Union auf Vorschlag der Europäischen Kommission entscheiden müssen, ob es nun wirklich so weit kommt, dass der sogenannte Rechtsstaatsmechanismus zum ersten Mal greift und beißt und einem Mitgliedland, Ungarn, aufgrund rechtsstaatlicher Defizite und Mängel in der Korruptionsbekämpfung hier Milliarden vorenthalten werden. Diese Entscheidung muss in den nächsten Tagen getroffen werden. Und nun kommt es dazu, dass diejenigen, die am lautesten danach rufen, diese Gelder zu sperren und hart zu bleiben, Rückgrat zu zeigen, wenn es um die Rechtsstaatlichkeit geht, selbst im Glashaus sitzen, nämlich im Europäischen Parlament. Orbán wird das sicher ausnutzen. Ich bin nicht ganz sicher, Barbara, in welche Richtung das wirkt. Natürlich kann man sagen, natürlich schwächt das diejenigen, die sagen, Orbán muss bestraft werden, wenn man hier als Institution selber am Pranger steht. Auf der anderen Seite könnte es die Wirkung verstärken, dass gerade jetzt in diesem Umfeld die Mitgliedsländer gezwungen sind zu sagen, wir zeigen Härte, wir lassen uns Korruption nicht bieten, wir können es nicht zulassen, wenn Länder der Ansicht sind, Einfluss zu kaufen, ob das nun außerhalb der EU ist oder innerhalb.
Huiuiui, also das wird jedenfalls ein spannender Gipfel diese Woche. Ich glaube, wir sprechen auch nochmal drüber hier im Podcast, würde ich jedenfalls Stand heute Nachmittag sagen, Montag. Danke, Klaus Remme, für deine Analyse.
Danke dir.
Seit Wochen streiten der Bundesverkehrsminister Volker Wissing von der FDP und die Bundesumweltministerin Steffi Lemke von den Grünen über Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur. Während der FDP-Politiker darauf besteht, dass auch neue Straßenbauprojekte zügig vorangehen, weil andernfalls leere Supermarktregale drohen würden, meint Wissing. Währenddessen will Grünen-Politikerin Lemke den Fokus auf besonders umweltfreundliche oder als wichtig geltende Projekte lenken. Eine verfahrene Situation also wieder einmal in der Ampelkoalition. Und die Details erklärt jetzt aus dem ARD-Hauptstadtstudio Uli Haug.
Es geht vor allem vordergründig darum, erstmal, welche Infrastrukturprojekte wie beschleunigt umgesetzt werden sollen. Da gibt es einen Gesetzentwurf aus dem Haus von FDP-Justizminister Buschmann, wo es darum geht, Infrastrukturverfahren zu beschleunigen. Und da sind unter anderem mit drin LNG-Terminals, die wurden ja jetzt sehr schnell erstellt. Es geht um Windräder und es geht aber eben auch um Bahnstrecken, also und Autobahnen und Landstraßen. Und jetzt kommt eben der Dissens. Das Umweltministerium will alles, was CO2-freundlich ist, quasi beschleunigen. Also beispielsweise den Ausbau von Windrädern oder eben von Bahnstrecken. Und man ist auch durchaus gewillt, beim Ersatz von maroden Autobahnbrücken beispielsweise ein Auge zuzudrücken. Aber man will eben nicht, dass weitere Autobahnen oder eben auch Landstraßen neu gebaut werden. Das ist letztlich der Konflikt zwischen dem Umwelt- und dem Verkehrsministerium.
Nicht neu, dass diese beiden Ministerien über Kreuz miteinander liegen, ganz egal, wer da in den letzten Jahren oder Jahrzehnten schon das Sagen hatte. Mit welchen Argumenten kommen denn Steffi Lemke für das Umweltministerium und Volker Wissing für das Verkehrsministerium da an den Verhandlungstisch?
Nun, Volker Wissing will letztlich in alle Verkehrsträger investieren, weil er eben sagt, es gibt überall Sanierungsbedarf. Und er sagt eben beispielsweise, Stichwort Logistik, nur 10% des Gesamttransports wird über die Schiene durchgeführt und der Rest würde eben auf der Straße stattfinden. Insofern müsse man eben auch die Straße entsprechend instand halten und wo Bedarf ist, dann auch entsprechend ausbauen. Und Steffi Lemke argumentiert eben in die Richtung, dass man die Bahn weiter ausbauen wolle, wenn man eben die selbst gesteckten Ziele auch beispielsweise die Zahl der zu befördernden Personen verdoppeln will, dann müsste man eben verstärkt in die Bahn investieren. Und ein Punkt, der da im Hintergrund natürlich immer eine Rolle spielt, ist der CO2-Ausstoß im Verkehrsbereich, weil der ist letztlich seit 1990 nicht wirklich zurückgegangen. Im Gegenteil, teilweise ist er angestiegen.
Da hat ja Volker Wissing sowieso schon den schwarzen Peter derzeit in der Ampelkoalition, weil er, glaube ich, als einziger die Sektoren...
Die Klimavorgaben reißt, richtig, ja.
Die Klimavorgaben reißt, ja. Die Sanierung der Bahn, die erleben wir ja auch gerade alle persönlich am eigenen Leibe, jedenfalls sofern wir Bahn fahren oder auch nicht. Das Geld ist da, das soll investiert werden. Trotzdem hat man das Gefühl, es geht nicht richtig voran. Oder gibt es da irgendetwas Positives auch zu melden zurzeit, was die Bahn und die Reparaturen angeht?
Es wäre für uns alle schön, wenn es was Positives zu vermelden gibt, aber im Endeffekt ist da tatsächlich seit Jahren sehr, sehr viel liegen geblieben, was jetzt auch angegangen wird. Das muss man Herrn Wissing zugute rechnen. Und es sind jetzt eben einige Baumaßnahmen angegangen worden, aber es dauert eben. Also es gibt jetzt mehr Haushaltsmittel für den Schienenausbau im kommenden Haushalt. 2024 soll es dann nochmal mehr Geld geben. Das soll aus der Lkw-Maut kommen. Aber anvisiert ist eben erst eine Ertüchtigung des Gesamtnetzes bis in die 2030er Jahre. Und das sind jetzt rund 10 Jahre, die das so weitergehen kann. Mal mehr, mal weniger Behinderungen im Bahnverkehr. Und da sagen eben viele Fachleute, man müsste hier eben priorisieren, mehr investieren und letztlich auch schneller werden, was den Ausbau und den Umbau der Bahn angeht.
Und es gibt immer wieder mal gerade in diesem Bereich Klima und Verkehr Knatsch zwischen FDP und Grünen. Was bedeutet das denn momentan für das interne Ampel-Koalitionsklima?
Also es ist im Endeffekt ein ideologischer Streit von Anfang bis Ende zwischen Grünen und FDP, was die Verkehrspolitik angeht. Und aus meiner Sicht ist dieser Streit um das Beschleunigungsverfahren für Neubauprojekte auch so ein bisschen, ja, der verdeckt so ein bisschen die grundsätzlichen, grundlegenden ideologischen Unterschiede, die es in der Verkehrspolitik gibt. Vereinfacht ausgedrückt wollen die Grünen vor allem auf den ÖPNV, auf die Bahn setzen, auch im Fernverkehr auf die Bahn setzen und auf die Elektromobilität vielleicht noch. Die FDP, die hält auch weiterhin verstärkt am Individualverkehr fest und will dabei auch auf Innovationen setzen. Und das hat eben auch im letzten Jahr dieser Ampel schon zu ein paar Konflikten geführt. Ein Beispiel: synthetische Kraftstoffe. Da wollte die EU eigentlich ein Aus des Verbrennungsmotors bis 2035 auf den Weg bringen. Die FDP hat sich da aus deutscher Sicht quergestellt und dann hat man sich so auf einen wachsweichen Kompromiss einigen müssen, wo dann letztlich drin stand, dass man Verbrennungsmotoren mit CO2-freien Kraftstoffen weiter nutzen möchte, wenn es die denn irgendwann mal in ausreichender Menge geben wird. Es gab den Konflikt zwischen Tankrabatt auf der einen Seite und dann dem 9-Euro-Ticket, was dann als Kompensation eingeführt worden ist. Es gibt den Konflikt um ein grundsätzliches Tempolimit auf den Autobahnen. Also da gibt es grundsätzlich unterschiedliche Ansichten und die ploppen insbesondere eben in diesem Verkehrsbereich immer wieder auf.
Und hätte sich das nicht einfach vieles davon, ich sage nicht alles, aber vieles davon vermeiden lassen können, wenn die Grünen auf das Bundesverkehrsministerium bestanden hätten bei den Koalitionsverhandlungen?
Ja, dann wird natürlich immer alles mit allem verhandelt, aber wenn man diese Koalitionsverhandlungen im Verkehrsbereich beobachtet hat, dann haben sich die Grünen da nicht besonders mit Ruhm bekleckert. Wenn man die handelnden Personen anschaut, dann waren das für die SPD Anke Rehlinger, damals Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz und jetzt saarländische Ministerpräsidentin. Und für die FDP war es Oliver Luksic, ebenfalls aus dem Saarland und mittlerweile Verkehrsstaatssekretär. Und die waren sich eigentlich relativ einig, was sie in diesem Koalitionsvertrag dringend haben möchten. Nämlich, sie wollten auch die heimische Autoindustrie so ein bisschen schützen und vor allem den Verbrennermotor schützen. Und auf der anderen Seite bei den Grünen hat Anton Hofreiter, der damalige Fraktionschef, verhandelt. Und der hat es offensichtlich nicht ganz gut gemacht. Also die Grünen haben da nicht viel rausholen können. Das hat Hofreiter dann letztlich auch die Parteikarriere so ein bisschen gekostet. Und das hat dann auch das Ministerium offensichtlich für die Grünen nicht wirklich attraktiv gemacht. Man hat dann den Wirtschaftsbereich mit Robert Habeck gewählt. Der hat dann noch Klimaschutz dazu bekommen und Frau Baerbock hat sich das Außenministerium geschnappt und sich noch eine Klimaabteilung da gebastelt. Aber letztlich muss man sagen, der Verkehrsbereich ist der Bereich, in dem sehr, sehr viel CO2, wenn man es global betrachtet, entsteht. Es hat kaum eine Verbesserung gegeben und da hätten die Grünen wirklich etwas verändern können, wenn sie gewollt hätten. Aber das hätte natürlich auch zu einer erheblichen Konfrontation auch mit der Bevölkerung führen können.
Kommen wir nochmal zurück von den Grünen auf die FDP und da besonders auf den Bundesverkehrsminister Volker Wissing. Der war ja, bevor er nach Berlin gewechselt ist, in Rheinland-Pfalz auch schon in Ministerverantwortung, war dort auch Verkehrsminister. Hat er sich dort denn bewährt? Ist da etwas in Erinnerung geblieben von ihm?
Also ich habe ihn damals aus dem Saarland, aus der Landespolitik beobachtet und Volker Wissing hat schon Dinge durchaus in Rheinland-Pfalz, die umstritten waren, vorangebracht. Beispielsweise hat er eben zusätzliche Ingenieure eingestellt, um damals auch Verkehrsprojekte auf der Straße voranzubringen, um die schneller umzusetzen. Er hat aber vor allem auch die Verbundstrukturen im öffentlichen Personennahverkehr angegangen. Der hat versucht, die Kleinteiligkeit aufzulösen und das Ganze größer zu fassen und auch beim Verkehrsministerium anzudocken. Insofern gibt es in Rheinland-Pfalz beispielsweise nur noch 2 Verkehrsverbünde. Das hat viel Widerstand gegeben. Im Moment ist er aber ruhiger geworden. Also es scheint offensichtlich die Situation einfacher gemacht zu haben. Und das war ein Punkt, den Wissing auch mit auf die Bundesebene mitgenommen hat. Er hat immer wieder gesagt, letztlich gibt es auf Landesebene eine Vielzahl von Verkehrsverbünden über ganz Deutschland verstreut mit ganz unterschiedlichen Angeboten, Tarifen. Mal sind sie miteinander vernetzt, mal kann man von der einen Wabe in die nächste Wabe nicht reinfahren. Und das will Wissing verändern, das hat er erklärt. Und daher rührt auch so ein bisschen der Streit zwischen Volker Wissing, dem Verkehrsminister, und den Ländern, weil die Länder wollen für ihre regionalen Verkehre Geld vom Bund, die sogenannten Regionalisierungsmittel. Und Wissing hat immer wieder gesagt, ihr bekommt zwar Geld, ich will aber auf der anderen Seite auch Reformen sehen.
Uli Haug, eine Frage noch zum Abschluss, weil es in Zusammenhang mit dem Verkehrsminister immer wieder den Vorwurf gibt, ich formuliere jetzt mal etwas salopp, der Klimaschutz, der sei einfach nicht ganz oben auf seiner Prioritätenliste, sagen wir es mal so. Wie glaubwürdig ist für Sie Volker Wissing als Klimaschutzpolitiker?
Also aus meiner Sicht hat er in diesem einen Jahr, in dem er jetzt gut im Amt ist, noch nicht bewiesen, dass er wirklich glaubwürdig Klimaschutz vertritt. Er reißt die Ziele, die sein Sektor, die der Verkehrsbereich einhalten soll. Da darf man gespannt sein, wie die Ampel damit umgeht, was da die Folgen sein werden für den Verkehrsbereich. Und er hat bis dato auch keine wirklich zielführenden Vorschläge gemacht, wie er das ändern möchte. Ich habe den Eindruck, dass er in gewisser Weise auf Zeit spielt. Ob ihm das hilft, weiß ich nicht. Aber er ist jetzt nicht derjenige, der das, was er eigentlich vorgegeben hat und was er verpflichtend einzuhalten hat, auch wirklich umsetzt.
Dankeschön, Uli Haug aus dem ARD-Hauptstadtstudio in Berlin.
Gerne.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Fürs Zuhören bedankt sich Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.